Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Noch ist es draußen warm, kaltes Duschen würde derzeit noch als erfrischend durchgehen, aber Winter is coming. Und Putin hat im Wirtschaftskrieg mit Europa bessere Karten, als sich das mancher im Westen gewünscht hat. Immer weiter reduziert Russland die Gasmenge, die durch die Nord Stream-Röhre fließt. Und auch die Bundesregierung fürchtet, dass nach der turnusmäßigen Wartung der Pipeline ab dem 11. Juli gar kein Gas mehr aus Russland zu uns fließt. Dann käme es zum Gasnotstand. Doch auch so explodieren schon die Energiepreise und damit die Inflation. Auch wenn Olaf Scholz mit einer sogenannten konzertierten Aktion versuchen will, gegenzusteuern, heute 14 Uhr das Treffen im Kanzleramt. Welche Möglichkeiten haben wir, gut durch den Winter zu kommen und wie sichern wir unsere Energieversorgung langfristig nach der Zeitenwende? Darüber wollen wir diskutieren in dieser Sendung. Zugespitzt, kalt duschen gegen Putin. Wie viel Verzicht kommt auf uns zu? Und wie immer bei Kontrovers wollen wir, dass Sie sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen beispielsweise 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de oder auch eine WhatsApp 0173 56 90 322. 0173 56 90 322, das, wenn Sie uns eine schnelle Textnachricht schreiben wollen. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir für die Sendung von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir mal rein.
Nein, aus Köln, auf uns wird viel Verzicht zukommen müssen, denn die Preise werden massiv steigen. Und ich sehe auch ein gehöriges Einsparpotenzial in den Haushalten.
Sonst könnte kalt nicht, rufe aus Leek an bei Schleswig. Ich meine, Putins Krieg ist ein Angriff auf die Zivilgesellschaft. Und dementsprechend muss die Zivilgesellschaft auch wehren. Durch beispielsweise Konsumverzicht, beispielsweise auch höhere Dieselpreise, Verzicht auf Urlaubsreisen, Verzicht auf dies. Aber wir verzichten für eine Freiheit.
Kirch Saarbrücken. Kalt duschen und Vorhänge zuziehen sind die Ideen von Herrn Habeck. Wie wäre es denn, wenn man die Straßenbeleuchtung nachts zwischen 11 und 4 Uhr morgens jede zweite Laterne ausschalten würde? Das würde ein Zeichen setzen und die Regierung würde etwas gegen Energieverbrauch tun.
Guten Morgen, mein Name ist Susanne Röther aus Frankfurt. Ich finde es ziemlich grotesk, dass auf der einen Seite diese Regierung es nicht schafft, ein Tempolimit durchzusetzen und andererseits die Verbraucher auffordert, Energie zu sparen.
Regieren gegen Putin ist Quatsch. Eine dickköpfige Regierung wird verjagt werden, wenn im Winter das Volk in seinen Wohnungen friert. Nord Stream 2 muss angeschaltet werden, das Gas liegt an.
Guten Morgen, Schulz aus Jugendheim. Ich bin in den 50er Jahren in einer Armut aufgewachsen, die heute unbeschreiblich ist. Nur ein Kaltwasserhahn in der Wohnung. Die ganze Debatte heute ist aus meiner Sicht an Lächerlichkeit nicht mehr zu übertreffen. Kalt duschen heißt im Weltmaßstab immer noch hoher Luxus. Und es geht. Man kann, wenn man will. Man muss nur kein solcher Weichling sein, wie das heute so überall ist.
Soweit unsere Hörerinnen und Hörer, die auf unseren Anrufbeantworter gesprochen haben. Eine Mail von Renate Fiedler möchte ich Ihnen noch vorlesen. Neben der Kriegssituation im Osten Europas, die zum Handeln aller Energienutzerinnen und Nutzer zwingt, gibt es noch den Klimawandel. Von daher sollte es selbstverständlich sein, auf Sparmaßnahmen zu setzen, und zwar auf Dauer. Und Peter Spang hat sich per WhatsApp gemeldet. Es müssen alle Möglichkeiten der Energiegewinnung genutzt werden. Hierzu gehört selbstverständlich auch die Kernkraft. Wer Kernkraft aus der Ukraine importieren will, der muss erst recht eigene Atomkraftwerke weiter betreiben. Persönlich möchte ich auf gar nichts verzichten, solange Verhandlungen mit Russland geführt werden können. Noch kann eine Energiekrise im Winter verhindert werden. So, das sind schon mal gute Vorlagen für unsere heutigen Gäste. Aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio sind zugeschaltet die energiepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Ingrid Nestle. Und dort vis-à-vis von ihr sitzt ihr Gegenpart von der Union, der energiepolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Andreas Jung. Schönen guten Tag an Sie beide nach Berlin.
Guten Tag.
Guten Morgen.
Und in seinem Büro an der Ruhr-Universität Bochum sitzt der Energieökonom Professor Andreas Löschel, der extra noch eine Vorlesung verschoben hat, um bei dieser Diskussion dabei sein zu können. Aktuell haben wir noch Leitungsprobleme. Wir versuchen, die aber zu beheben. Er wird sicherlich im Laufe dieser Sendung, und zwar in den nächsten Minuten hoffentlich, dazukommen. Also fangen wir an mit unseren Berliner Politikern. Herr Jung, wie dramatisch schätzen Sie die Situation ein?
Da berufe ich mich auf die Einschätzung der Bundesregierung selbst und des Präsidenten der Bundesnetzagentur. Es droht im Winter eine Mangellage, die kann nicht ausgeschlossen werden. Und deshalb gilt jetzt, dass alles in die Waagschale kommt, um das abzuwenden. Die Bundesregierung hat die Alarmstufe ausgerufen. Die nächste Stufe wäre die Notstufe. Und bei der geht es ans Eingemachte. Da wäre die Folge, dass es Abschaltungen gibt. Und jetzt muss alles getan werden, um das zu vermeiden, mit Einsparprogrammen, mit Alternativen zur Gasverstromung, mit zusätzlichen Lieferungen. Alles, was geht, muss jetzt gemacht werden.
Hat die Bundesregierung denn bisher, Herr Jung, das Richtige getan?
Da sind Dinge gemacht worden, die richtig sind. Ich nenne mal das Gasspeichergesetz, also die Verpflichtung, dass die Gasspeicher gefüllt werden müssen. Das haben wir mit unterstützt. Es sind Dinge angekündigt worden, die richtig sind, aber es ist noch zu wenig. Ankündigungen werden nicht umgesetzt. Machen wir mal an einem Beispiel. Es ist angekündigt worden, dass es eine Auktionierung geben soll für freiwillige Einsparungen in der Industrie. Diese Ankündigung kennen wir seit Wochen. Es wird nicht konkret, es soll es irgendwann nach dem Sommer kommen. Aber wenn die Notlage da ist, dann ist es zu spät. Es muss jetzt gemacht werden. Öffentliche Gebäude. In Italien gibt es seit dem 1. Mai ein Programm, das in allen öffentlichen Gebäuden im ganzen Land nicht weiter gekühlt werden darf als bis auf 27 Grad. In Deutschland gibt es im Bundeswirtschaftsministerium. Immerhin ein Anfang, aber noch nicht mal in der gesamten Bundesregierung, nicht in allen Bundesliegenschaften. Warum beruft die Bundesregierung nicht einen Spargipfel ein, Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und sagt, das machen wir im ganzen Land. Was wir in öffentlichen Gebäuden, bei öffentlichen Einrichtungen, ausgenommen die soziale Schutzbedürftigkeit haben, wie Krankenhäuser, wie Kindergärten, alles, was wir da machen können, muss jetzt in den Topf, machen wir gemeinsam, kühlen, heizen, beleuchten. Einer Ihrer Hörer hat das Beispiel gebracht mit der Straßenbeleuchtung. Wo sind da Potenziale? Da muss jetzt mehr getan werden. In diesem Fall gilt von Italien, lernen heißt sparen lernen.
Frau Nestle, Sie sind energiepolitische Sprecherin der Grünen. Robert Habeck, grüner Wirtschaftsminister. Der Vorwurf ging direkt an das Wirtschaftsministerium. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich habe so gehört, dass der Vorwurf an die Bundesregierung ging. Der Kollege hat ja auch darauf hingewiesen, im Wirtschaftsministerium funktioniert das schon, dass nicht mehr so weit runtergekühlt wird. Herr Habeck hat auch schon einen Gipfel gemacht, breit mit Industrie und eine ganze Energiesparkampagne losgetreten, ja, mit vielen, vielen Akteuren gemeinsam. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass es aber auch sinnvoll wäre, dass jetzt die gesamte Bundesregierung tatsächlich sehr, sehr öffentlichkeitswirksam dieses Thema noch breiter angeht, weil die Lage ist wirklich ernst.
Das heißt, die Bundesregierung, würden Sie auch sagen, ist zu langsam?
Also wir machen sehr, sehr viele Gesetze. Das Energiespeichergesetz war schon genannt. Dann ist natürlich noch das LNG-Beschleunigungsgesetz dabei. Wir nehmen jetzt sogar Kohlekraftwerke, arbeiten wir dran, dass die auch wieder Gas ersetzen können, weil Gas so knapp ist. Das Energiesicherungsgesetz haben wir gemacht. Also wir haben sehr, sehr viele Maßnahmen auf den Weg gebracht. Aber nur jetzt diesen konkreten Punkt, den Herr Jung gerade angesprochen hat, mit dem Spargipfel. Da würde ich mich tatsächlich auch freuen, wenn der von der gesamten Bundesregierung käme. Ja.
Wie viel Einsparpotenzial gäbe es denn nach Ihren Berechnungen? Sie werden das ja sicherlich auch durchrechnen in Ihrem Ausschuss. Frau Nestle, was könnte man tatsächlich bei den Privathaushalten und überhaupt grundsätzlich die Bundesrepublik an Gas einsparen?
Also gerade bei den Privathaushalten kann man natürlich niemandem vorschreiben. Ja, das haben wir auch nicht vor, jemandem vorzuschreiben, etwas zu sparen. Je früher wir sparen, desto mehr haben wir es im Griff, wo wir sparen. Ja? Wenn es irgendwann einfach kein Gas mehr gibt, dann sparen wir überall gleichzeitig. Ich glaube, das wäre das Härteste der Welt. Die Wissenschaftler sagen, da ist es durchaus ein großes Potenzial, in der Industrie, aber auch gerade in den Haushalten zu sparen. Ja, und wie viel man schafft, hängt an uns allen. Ja? Es hängt eben daran, wie sehr wir mitziehen. Mhm. Wenn Menschen so mitziehen wie bei Corona, ja, wo sie dann ja wirklich ihre Freunde nicht mehr getroffen haben, so, dann können wir sehr, sehr viel sparen. Wenn es weiter so ein, ach naja, ist ja noch Sommer ist, dann gelingt es halt nicht.
Jetzt ist natürlich die Frage, beziehungsweise ob man Anreize schaffen muss. Robert Habeck hat gesagt, man muss jetzt bei diesen hohen Preisen, die die Verbraucher zahlen müssen eigentlich keine extra Anreize mehr zum Energiesparen erschaffen. Wir alle haben seinen Satz aus dem Heute-Journal im Ohr. Kriegst du nicht, Alter? Sehen Sie das auch so, Frau Nessle?
Ich glaube, dieser Satz ist irgendwie schräg verstanden worden. Ich meine, die Preise selbst sind gigantische Anreize, ja, zum Sparen, und wir unterstützen, wo wir können. Ja. Also es gibt ja die verschiedensten Programme zur Gebäudesanierung, für Effizienzprogramme in der Wirtschaft, wo wir unterstützen, wo wir Gesprächsrundenkreise machen, um das alles anzureizen. Ich selber versuche jetzt noch hinzubekommen, ob wir nicht intelligente Thermostate breiter in die Bevölkerung bekommen können, dass man leichter dann, wenn der Winter kommt, beim Heizen wieder sparen kann. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Anreize zum Sparen. Es ist aber halt ein breites Feld und sie müssen auch genutzt werden.
Ich würde ganz kurz den Vorschlag von DGB-Chefin Jasmin Fahimi in die Runde geben. Vielleicht mal die Frage an Herrn Jung, was er davon hält. Ein Energiepreisdeckel bis zu einem bestimmten Verbrauch. Würde das Sinn machen aus Ihrer Sicht?
Also ich würde zunächst gerne den Punkt von Frau Nessle aufgreifen, weil sie sagt, sie würde gerne was machen für Thermostate, also für Heizungsoptimierung. Da kann man darüber hinaus vieles machen, Heizungen richtig einstellen. Auch da, der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sehr konkret an diesem Wochenende gesagt, damit kann man 10-15% einsparen. Wir sagen seit Wochen, sowas muss nicht nur massenhaft jetzt gemacht, sondern auch angereizt werden. Und in diesem Punkt macht ein staatlicher Anreiz Sinn. Ich will sagen, der muss kommen. Beispielsweise ein Handwerkergutschein, ein Optimierungsgutschein, 100 Euro, mit dem man zum Handwerker geht und sagt, jetzt möchte ich meine Heizung optimieren lassen. Da kommt, wenn das massenhaft gemacht wird, richtig was zusammen. Und deshalb in diesem Punkt soll die Bundesregierung auch für Privathaushalte einen Anreiz setzen. Zu dem Vorschlag von Frau Fahimi. Es gibt Handlungsbedarf bei Menschen mit geringem Einkommen. Wenn die Preise so weiter steigen, wie es befürchtet wird, dann sind die hart getroffen. Und da wird was getan für diejenigen, die in den Sicherungssystemen drin sind. Aber für die, die zum Beispiel knapp drüber sind, die gerade nicht Wohngeld bekommen und deshalb den Heizkostenzuschuss nicht erhalten, für die wird zu wenig getan. Und deshalb brauchen wir einen höheren Heizkostenzuschuss. Und es müssen dabei die Einkommensgrenzen weiter gezogen werden, damit eben auch die, die knapp über diesen Sicherungsgrenzen sind, davon auch profitieren. Da muss gerade für diese Menschen mehr gemacht werden.
Darf ich eine Rückfrage stellen?
Na, 100
Euro pro Person oder pro Haushalt? Also, sonst wären ja 8 Milliarden.
Ich würde sagen, 100 Euro für Haushalt für denjenigen, der es macht. Und Sie geben ja viele Milliarden aus. Sie geben jetzt 10 Milliarden aus, um Gazprom Germania zu stützen, weil Sie sagen, das ist ein wichtiger Beitrag zur Vorsorge. Aber dieses Angebot zu machen, jetzt, wenn du zu deinem Handwerker gehst, dann kriegst du dafür einen Zuschuss. Es findet ja im Moment nicht statt. Das, was angemahnt wird, nämlich dass massenhaft Heizungsoptimierung stattfinden sollte, weil es ein wichtiger Beitrag für den Winter ist, das wird allgemein gesagt, es findet aber nicht statt. Und wenn Politik mit dem Betrachten der Wirklichkeit beginnt, dann muss man hier jetzt was machen und dann sollte man nicht immer nur an die Großen denken. Sie stützen jetzt die Großen, dafür gibt es Argumente. Sie sollten auch an die große Breite denken und da dann eben auch einen Anreiz machen, sonst haben Sie da eine Schieflage.
Na, ich frage so neugierig nach, weil wir ja genau so was machen wollen, aber der Teufel natürlich im Detail liegt. Also wie kriegt man die 100 Euro, muss der Handwerker die abrechnen? Ja, das lohnt sich dann bei 100 Euro nicht. Schickt man einfach die Gutscheine raus, an wen? Ja, einfach an alle, dann wären es tatsächlich so 8 Milliarden. Aber lassen Sie uns außerhalb der Radiosendung weiter drüber schnacken.
Wie wissen Sie?
Ich würde eine ganz einfache Regelung machen, dass derjenige, der jetzt zu seinem Handwerker geht, dafür einen Zuschuss von 100 Euro in Form eines Gutscheins bekommt. Das setzt einen Anreiz, dass jetzt auch, wir haben ja eine Knappheit bei Handwerkern und wir haben die langfristigen Ziele. Die Regierung hat jetzt einen Wärmepumpengipfel gemacht. Das ist ein Teil der mittel- und langfristigen Lösung. Wir müssen aber doch jetzt priorisieren, dass das gemacht wird, was für diese drohende Notlage notwendig ist, um die abzuwenden. Und diese Priorisierung durch so einen Gutschein da einen Anreiz zu setzen, das wäre es richtig und könnte unbürokratisch gemacht werden.
Wir müssen ja jetzt nicht ins direkte Gesetzgebungsverfahren gehen. Vielleicht noch ein Satz, bevor ich gleich Andreas Löschel vorstelle, der mittlerweile in der Runde ist. Ich gebe es aber trotzdem noch mal jetzt an Sie vorbei weiter. Würden Sie da grundsätzlich mitgehen bei diesem Vorschlag? Frau Nessle.
Der Vorschlag war, dass man für eine bestimmte Menge günstiges Gas und Strom bekommt und wenn man mehr verbraucht, wird es teurer.
Das war Fahimi, genau, ja. Das war Fahimi. Ich meinte jetzt eigentlich das, was Herr Jung vorgeschlagen hat. Ja.
Ach so, Tatsächlich jung? Ja, also genau an solchen Dingen arbeiten wir auch. Aber genau, wenn man es halt wirklich in die Umsetzung bringen will, dann muss man halt ein paar Dinge klären, wie wer das wo dann ausgibt, das Geld und so weiter. Deswegen ist es noch nicht ganz fertig. Deswegen habe ich auch so neugierig nachgefragt und freue mich natürlich, wenn die CDU es dann auch unterstützt oder sogar tatsächlich noch gute Ideen einbringt.
Gut, machen wir jetzt erstmal hier ganz kurz einen Strich drunter. Ich habe es gerade schon gesagt und sagen erstmal Hallo zu Professor Andreas Löschel, Energieökonom von der Ruhr-Universität Bochum, der jetzt in seinem Büro sitzt, weil er extra noch eine, ich sag's nochmal, Vorlesung verschoben hat für uns, um jetzt hier bei der Diskussion mit Ihnen dabei zu sein. Hallo, Herr Löschel.
Hallo, grüß Sie.
Wir nehmen nochmal direkt das auf. Wir sind ja gerade, wie Sie gehört haben, noch bei der Angebotsseite sozusagen, beziehungsweise bei der Nachfrageseite. Wie schaffen wir es, mehr Strom bzw. mehr Energie einzusparen, beziehungsweise wie schaffen wir es auch, unsere Bürgerinnen und Bürger zu entlasten? Wir waren bei dem Energiepreisdeckel, den die DGB-Chefin Jasmin Fahimi vorgeschlagen hat. Ist das grundsätzlich eine gute Idee? Stichwort Anreize schaffen.
Ja, das ist grundsätzlich keine gute Idee. Die Intention dahinter verstehe ich gut. Man versucht natürlich jetzt, diese hohen Energiepreisanstiege irgendwo abzufedern. Aber die Antwort ist eben nicht, den Marktmechanismus auszuhebeln, eben Anreize wegzunehmen durch eine Deckelung. Wir haben ja die Diskussion auch in den Maßnahmenpaketen gerade schon geführt. Besser wäre es, zielgerichtete Unterstützung zu geben für die wirklich betroffenen Haushalte, Unternehmen, aber schon den Markt wirken zu lassen. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den wir ja auch gerade in der Runde hatten, nämlich die Frage, sind die Preise ausreichend, um tatsächlich diese Anreize schon zu bringen? Und ich glaube, da muss man erst noch mal kurz sagen, wie eigentlich Preisanreize an die Verbraucher kommen. Augenblicklich nämlich praktisch gar nicht. Wir haben ja sowas wie Smart Meter oder wirklich eine Verbrauchsfeststellung wirklich nur sehr eingeschränkt. Das heißt, die einzelnen Verbraucher wissen eben sehr wenig über ihre Verbräuche. Das macht es so schwierig und die Preisanstiege, die sind eben im Markt noch gar nicht richtig mit drinnen. Also das heißt, man sieht noch gar nicht, was auf einen zukommt. Mhm. Deswegen eben die Vorstellung, das nach vorne zu ziehen, mit zusätzlichen Anreizen zu arbeiten, um hier Menschen anzuregen, hier weiter zu mindern. Und wir haben ja gerade ein paar Beispiele schon gesagt, wie das gehen könnte. Ich glaube, solche Einsparprämien, die wären eben ein sehr gutes Instrument zusätzlich zu den hohen Preisen.
Also Sie würden Robert Habeck da widersprechen?
Da würde ich widersprechen. Vielleicht hat das auch nicht so gemeint, aber wie gesagt, es macht natürlich Sinn, jetzt zu überlegen, wie kann ich Anreize noch zusätzlich setzen neben den Preisen. Und ich sage das seit März, wir sind da wirklich spät dran. Wir hätten das im März direkt anstoßen müssen, weil klar war, dass wir die Angebotsseite eben nicht komplett reduzieren können. Das heißt, wir werden nicht einfach russisches Gas ersetzen können. Die Nachfrage muss runter. Die Infrastruktur ist ja gar nicht dafür da, die LNG Terminals, die Pipelines, die passen nicht dazu, dass wir einfach so weitermachen können wie bisher. Und da haben wir natürlich jetzt schon Monate verloren.
Mhm. Müsste der Wirtschaftsminister bald Paragraph 24 ziehen, diesen ominösen? Das bedeutet, dass Energieversorger ihre gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben dürften, selbst bei langfristigen Verträgen mit eigentlich festgesetzten Preisen.
Herr Löschel. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Man hat sich ja erstmal dagegen entschieden und möchte das mit milderen Mitteln machen, auch weil es natürlich ganz große Verwerfungen und Ungleichheiten mit sich bringt. Das kann ich nachvollziehen, aber dann braucht man irgendein anderes Instrument, eben zum Beispiel solche Einsparprämien, die eben rasch wirken, wenn man eben nicht mit einem großen Instrumentarium, nämlich mit der Preisweitergabe kommt. Aber im Prinzip wäre es gut zu überlegen, wie man diese hohen Preise jetzt rasch an die Kunden bringen kann. Und zwar ohne zu große soziale Verwerfungen. Wir haben gesehen, die Entlastungspakete, die bisher da waren, die reichen nicht aus, die sind zu wenig zielgerichtet und ich glaube, da muss man sich eigentlich direkt ranmachen und das besser abfedern.
Frau Nestle, können Sie ausschließen, dass dieser Paragraph 24, dass der in Zukunft noch gezogen werden muss?
Ich kann jedenfalls berichten, dass wir gerade aktuell, das ist aber noch im Gesetzgebungsverfahren, daran arbeiten, die Grundlage für zwei weitere Optionen zu schaffen, die statt dem Paragraph 24 verwendet werden können und weniger krass wären in den Auswirkungen. Aber Herr Lösch hat natürlich recht, früher oder später werden die Preise ankommen. Ja, und ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, okay, ja, die, die noch einen Vertrag hatten zu dem alten Preis, der läuft ja aus. Und zum Teil, also es wird derzeit zum sechsfachen Preis wie in der Vergangenheit Gas gekauft. Ja, und irgendwann wird dieser Preis bei den Kunden ankommen. Und ich glaube, wir müssen diese Ehrlichkeit haben, das jetzt mal zu sagen und zu Leuten zu sagen, ja, also selbst wenn ihr jetzt noch ein Jahr euren alten Vertrag habt und wir den nicht anrühren, irgendwann kommt das an und wir müssen unsere Gesellschaft darauf ausrichten. Und ja, wir können eine Gasmangellage im Winter bekommen, aber wir haben schon jetzt ein massives Preisproblem. Wir arbeiten daran, dass es nicht jetzt direkt durchsteckt und wir diesen 24er nicht ziehen müssen. Aber das löst natürlich nicht auf alle Zeiten das Problem.
Wenn Sie sagen, wir müssen diese Ehrlichkeit haben, heißt das, bisher waren wir unehrlich oder Sie unehrlich? Die Politik, die Bundesregierung?
Nein, wir haben, also ich habe es immer wieder gesagt an verschiedenen Stellen. Ich habe das Gefühl, es dringt noch nicht weit genug durch zu allen Menschen. Mhm. Das hat dann vielleicht weniger mit Ehrlichkeit zu tun, als ja, mit der Frage, wie oft alle Medien es wiederholen. Oder, ja.
Ja, das heißt, vielleicht hat die Bundesregierung das zu wenig wiederholt. Herr Löschel, ganz kurz, Herr Jung, wir haben noch eine halbe Minute, dann laufen wir auf die Nachrichten zu.
Es gibt ja Umfragen, die sagen, bei Haushalten befürchten sie, dass sie stark betroffen sein werden im Winter, und doch ein deutlicher Teil der Menschen verneint das. Das heißt, diese Mitteilung ist einfach noch nicht in der Breite angekommen. Man kann das schwer verstehen, aber es ist leider so. Das heißt, man hätte doch etwas stärker auch nochmal betonen müssen, dass wir in so einer Krisensituation sind. Und das sind wir im Übrigen bereits seit Winter letzten Jahres, denn da wurden die Lieferungen schon eingeschränkt und die Preise sind so massiv nach oben gegangen.
Jetzt hat Herr Löschel die Aufgabe von Herrn Jung übernommen. Ich nehme an, Herr Jung hat damit kein Problem. Kontrovers, unsere Sendung Kalt duschen gegen Putin. Wie viel Verzicht kommt auf uns zu? Beteiligen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, 00800 4464 4464 ist unsere Nummer. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussion im Deutschlandfunk am Montagvormittag zur Gaskrise. Philipp May ist mein Name. Kalt duschen gegen Putin. Wie viel Verzicht kommt auf uns zu? Darüber diskutieren wir, und zwar mit Energieökonom Professor Andreas Löschel von der Ruhr-Uni Bochum, der energiepolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag Ingrid Nestle und dem energiepolitischen Sprecher von CDU-CSU Andreas Jung. Und natürlich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie mögen, rufen Sie an 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de, oder eine WhatsApp 0173 5690322. Und eine Mail hat unter anderem Johanna Senner geschrieben. Ich bin der Meinung, die Politik hat sich verrannt, schreibt sie. Die wirtschaftlich gut gestellten Politentscheider haben Sanktionen gegen Russland verhängt, die mehr uns schaden als dem Kriegstreiber. Zudem verfehlen die Sanktionen das Ziel. Durch die Sanktionen fällt kein Schuss weniger gegen die Ukraine. Ich bin der Meinung, die Politik sollte sich ehrlich machen. Wir sind abhängig von Energie. Ohne Energie geht dieses Land den Bach runter. Bärbel Mimitz schreibt, wie wäre es mit einem zumindest vorübergehenden Mietendeckel? Mit Renteneintritt hat sich die Miete leider nicht wie das Einkommen halbiert. Im Gegenteil, erreicht mich weiterhin die turnusmäßige Mieterhöhung, die dank gesetzlicher Regelung zulässig ist und sich auf einen Mietspiegel stützt, der in die Höhe geht. Als Rentnerin profitiere ich bisher von keinerlei Entlastung. Ich fahre Rad, schalte schon immer alle überflüssigen Stromfresser ab, heize seit Jahren nur einen Raum. Die Rentenerhöhung, die lag zusammen mit der Mieterhöhung in meinem Briefkasten. Und Rosemarie Z. schreibt, ich finde den Vorschlag von Frau Fahimi vom DGB gut. Für jeden Haushalt wird ein Mindestverbrauch ausgerechnet, für den es noch einigermaßen verkraftbare Preise gibt. Alles darüber hinaus wird viel teurer. Wer jeden Tag warm duschen will und jedes von seinen vielen Zimmern unbedingt heizen möchte, jeden Tag und den ganzen Tag, muss eben viel zahlen. Das ist zwar auch nicht vernünftig, aber immerhin gerechter. Und wir haben einen Hörer am Telefon, Herrn Schneeberger aus Freiberg. Hallo Herr Schneeberger, Ihre Meinung?
Guten Tag in die Runde. Ja, meine Meinung ist folgende. Ich habe aus den Medien erfahren, dass Deutschland eigentlich über erhebliche Gasvorräte verfügen wird, die man einfach aus dem Boden holen müsste. Dafür müsste man Fracking anwenden, und laut wissenschaftlichen Aussagen ist das auch nicht derart Teufelszeug, wie das bis anhin immer propagiert wurde. Also wir hätten einen Ausweg aus dieser ganzen Energiekrise, den man ganz sicher nicht die nächsten 10 Jahre nutzen müsste, aber zumindest jetzt könnte man eigentlich den lieben Herrn Putin den Mittelfinger zeigen und sagen, wir können uns selber versorgen und wir unterstützen trotzdem weiterhin die Ukraine. Und auch Menschen wie wir jetzt zum Beispiel, die sich selber finanzieren, die keine staatliche Unterstützung bekommen werden, obwohl wir da hart an der Grenze sind, könnten weiterhin einigermaßen normal leben in einem halt alten Haus, wo wir zur Miete leben, wo wir keinen Einfluss haben auf Isolation und so. Wir müssen heizen, es geht nicht anders. Meine Partnerin ist krank, wir können nicht mit 17 Grad in der Wohnung. Das geht einfach nicht. Und all diese Dinge, ich denke, sehr viele Menschen werden im kommenden Winter ziemlich hart auf die Zähne beißen müssen. Und das eigentlich alles, weil aus ja letztlich ideologischen Gründen einfach darauf verzichtet wird, heimische Ressourcen zu nutzen und zu sagen, okay, in der Situation müssen wir das jetzt halt einfach machen.
Ja. Ist angekommen. Die Frage würde ich direkt gerne weitergeben an Andreas Jung, energiepolitischen Sprecher der Union, der Opposition, die ja fordert, wirklich alles, was geht, zu prüfen. Herr Jung, um einfach mal im Sprachbild von Herrn Schneeberger zu bleiben, zeigen wir Putin den Mittelfinger, indem wir hier neue Fracking-Felder erschließen bzw. diese Möglichkeit erwägen.
Und der Herr Schneeberger hat ja den entscheidenden Satz dazu gesagt. Er sagt, es wäre eine Option vielleicht für in 10 Jahren, aber ganz bestimmt keine für diesen Winter. Und deshalb sollten wir dort, wo es konventionell geht, zusätzliche Gasvorkommen zu erschließen, das sollten wir machen und vorantreiben. Da sind wir dafür. Beim unkonventionellen Fracking haben wir eine sehr ausführliche Debatte geführt und wir haben übrigens noch in der schwarz-gelben Regierung da gebremst. Warum? Weil diese Technologie nur mit dem Einsatz von chemischen Mitteln, von Materialien geht, die viele Fragen aufwerfen. Wir reden jetzt über die Versorgungssicherheit bei Energie, aber wir haben auch die Frage der Versorgungssicherheit mit Wasser. Ich komme vom Bodensee, da hat seinerzeit die Bodensee-Wasserversorgung gewarnt. Die versorgt 5 Millionen Menschen im Land mit Trinkwasser und hat gesagt, wenn das kommt, dann ist das gefährdet. Und deshalb sollten wir jetzt fragen, was kann für diesen Winter gemacht werden, aber beim unkonventionellen Fracking bleibe ich kritisch, zumal dieser Zeitraum, Herr Schneeberger, den Sie beschreiben, bis dahin wollen wir weiter sein, da wollen wir bei Wasserstoff sein, Gas überhaupt, auch solch gewonnenes Gas sollte ja immer nur eine Übergangslösung sein, eine Brücke sein und deshalb sollten jetzt alle Anstrengungen darauf gerichtet werden, die Wasserstoffstrategie voranzubringen, damit wir klimaneutral und mit viel hier produziert, mit internationalen Partnerschaften die Dinge dann auf den Weg bringen können.
Herr Löschel, der Wissenschaftler, wem stimmt er zu? Der Herrn Schneeberger oder Herrn Jung?
Nee, Herr Jung hat, glaube ich, hier schon recht. Das heißt, wir haben ja einmal diese Umweltprobleme, die ja gerade schon dargestellt wurden. Man muss auch sagen, vom Potenzial her darf man sich auch nicht zu viel erhoffen. Wir haben ja heute eine relativ kleine heimische Gasversorgung mit konventioneller Gasförderung. Da gilt im Übrigen auch, dass wir nicht so große Reserven auch haben. Also man sollte da überlegen, kann man das nach oben fahren? Aber auch da gilt, es wird nicht so arg viel machbar sein. Und bei den unkonventionellen Gasen, da sehe ich überhaupt nicht, wie das in den nächsten Jahren, wir brauchen jetzt eine Lösung für die nächsten 1 bis 2 Winter, überhaupt einigermaßen in die Prozesse gehen könnte. Also das kann, wenn, dann nur etwas Langfristiges sein mit, ich sag mal, anderen Technologien, als wir sie eben auch in anderen Ländern bisher gesehen haben, da würde ich mir nichts davon versprechen. Und das Potenzial hier ist so Größenordnung 10 bis maximal 20% unseres augenblicklichen Gaskonsums, also auch da doch sehr eingeschränkt.
Also klare Antwort auf die Frage von Herrn Schneeberger. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Aber ich würde diese Frage im Prinzip mal erweitern, denn grundsätzlich wirft es ja eine wichtige Diskussion auf, wo kriegen wir kurzfristig mehr Gas her? Herr Löschel, wo könnte man denn kurzfristig noch mehr Energie herbekommen?
Ja, also die Bundesregierung hat das, finde ich, sehr gut gemacht, auf der Angebotsseite tatsächlich nach Optionen zu schauen. Und das ist die Diskussion, wie können wir mehr Pipeline-Gas bekommen mit den verschiedenen Optionen Norwegen, aus den Niederlanden, aus Nordafrika, was alles entsprechend jetzt gerade in die Wege geleitet wurde. Aber auch natürlich dann mit der Frage, wie können wir mehr Flüssiggas nach Deutschland bekommen. Einmal natürlich über die verschiedenen Zugangswege, die wir heute schon haben, also LNG-Terminals in anderen Mitgliedstaaten der EU, aber auch eben Terminals bei uns selbst. Also das ist aus meiner Sicht sehr gut gelaufen. Über die letzten Monate haben wir wirklich hier unsere Beschaffung sehr stark nach oben gefahren und haben hier doch einen nicht unerheblichen Teil des russischen Gases jetzt durch Gas aus anderen Quellen bezogen. Natürlich mit hohen Preisen, aber eben auch dann geschafft, dass Speicher zum Beispiel sich weiter gefüllt haben, obwohl eben die Lieferungen aus Russland kontinuierlich nach unten gegangen sind.
Frau Ingrid Nestle, energiepolitische Sprecherin der Grünen. Wie wählerisch darf man denn sein beim Thema Flüssiggas? Stichwort Katar beispielsweise, um mal das plakativste Beispiel der letzten Monate direkt rauszunehmen.
Naja, es glaubt ja keiner, dass wir hier Gesetze machen würden, um Kohlekraftwerke wieder in den Markt zu holen, ja, um weniger Gas verstromen zu müssen und um LNG-Terminals massiv zu beschleunigen in der Genehmigung, wenn wir die Lage nicht verflixt ernst nehmen würden. Ja, Die Lage ist ernst. Wir prüfen alles. Wir prüfen alles. Es geht nicht alles, aber wir prüfen alles. Und wir müssen wirklich zusehen, dass wir aus dieser fatalen Lage rauskommen mit erneuerbaren Energien, mit Effizienz. Ja, das dauert 3-4 Jahre, aber das ist zentral, dass wir uns da jetzt auf den Weg machen und diese Abhängigkeiten verringern.
Aber die Frage war ja, wie wählerisch darf man sein?
Jetzt wir sind nicht sehr wählerisch zurzeit.
Ja. Das kann sich die Bundesregierung nicht leisten, schlicht und ergreifend. Oder kann sich Deutschland schlicht und ergreifend nicht leisten. Wir müssen alles kaufen, was nicht aus Russland kommt, an Gas sozusagen.
Naja, der Rest ist ja ein Weltmarkt, wo man nicht bei jedem Schiff, das anlandet, das nochmal genau sagt, so, was ist da jetzt gerade mit drinnen. Wir haben gerade keinen Ausschluss anderer Quellen, nein.
Ja. Was ist mit neuen Gasfeldern beispielsweise in Afrika, im Senegal, die Olaf Scholz, Bundeskanzler, gerne ausbeuten würde. Machen die Grünen da mit? Oder gilt da im Prinzip das Gleiche, was fürs Fracking gilt? Das wäre perspektivisch erst dann in einer Zeit ausbeutbar, in der Deutschland auf Wasserstoff dann schon setzen wollen würde.
Also tatsächlich, da wo es jetzt darum geht, neue Projekte zu entwickeln, ja, da geht unsere Energie dahin, grünes Gas zu importieren. Eine deutsche Firma hat ein Memorandum of Understanding mit einer Firma in Australien in 2024, übernächstes Jahr, ja, 100.000 Tonnen Wasserstoff in Form von Ammoniak geliefert zu bekommen. Ja, das heißt, da ist innerhalb von 2 Jahren ist da schon richtig was möglich. Mhm. Und das ist das, woran ich arbeite. Ja, wenn wir neue Projekte haben, die nicht über Nacht kommen, ja, über Nacht ist alles schwierig, dann lasst uns daran arbeiten, dass wir grünes Gas importieren.
Also kein Gas aus Afrika, sagen Sie?
Ich schließe nicht aus, dass wir auch Gas aus Afrika kaufen, aber ich sage, wenn wir uns für neue Projekte einsetzen, ja, dann für Grüngasprojekte, die können auch in Afrika sein.
Herr Jung, wie sehen Sie es?
Also in der aktuellen Situation ist erstmal unsere Frage, woher kommen jetzt zusätzliche Lieferungen? Ist angesprochen worden, es gab die Reisen von Habeck nach Katar, Gespräche mit Norwegen. Bisher kennen wir aber keine Ergebnisse. Wir kennen die jeweiligen Gasspeicherstände, die werden ja quasi täglich kommuniziert, das ist auch gut, aber wir wissen nicht, was ist denn da jetzt rausgekommen, womit können wir im nächsten Winter rechnen? Wir wissen nicht, wir haben mit auf den Weg gebracht, das LNG-Beschleunigungsgesetz, um jetzt auch schwimmende Terminals einzusetzen, damit die am besten auch in diesem Winter zum Einsatz kommen können. Wir wissen nicht, was davon wird in diesem Winter tatsächlich auf dem Weg sein. Wir drängen darauf, dass es dort eine transparente Kommunikation gibt, um eben noch besser vorbereitet zu sein auf die Situation im Winter, damit wir wissen, worauf müssen wir uns einstellen. Da muss mehr Transparenz hergestellt werden. Im Übrigen finde ich, dass wir jetzt Möglichkeiten nutzen sollten, die da sind. Aber ich bin bei neuen Projekten doch auch zurückhaltend. Mhm. Da würde ich auf Wasserstoff setzen.
Darf ich kurz zu Transparenz-Ansatz sagen? Also Herr Habeck ist gereist, um es leichter zu machen, für deutsche Firmen Gas zu kaufen. Die finale Entscheidung, wer wo kauft und welchen Vertrag und auch welchen wie langfristigen Vertrag unterschreibt, liegt natürlich bei den Firmen. Ich glaube, das ist auch richtig so.
Ich würde bei den LNGs stellt sich ja schon die Frage, das ist ja, der Olaf Scholz hat das in seiner Rede, in seiner Zeitenwendenrede, hat er 2 LNG-Terminals genannt. Und ich finde, das kann man dann nicht nur privaten Initiativen überlassen. Wenn man jetzt sieht, der Staat finanziert da ja auch mit, es geht nicht so schnell voran, wie man möchte, dann finde ich, dass es schon eine politische Aufgabe ist, da hinterher zu gehen und sagen, das muss jetzt in diesem Winter zur Verfügung stehen, weil wir in diesem Winter das Problem haben können.
Die Infrastruktur, ja, nur die Frage, wie viel jetzt in Katar gekauft wird, die klären nicht wir. Dass die Infrastruktur da ist, ja. Und das ist ja, glaube ich, auch ziemlich transparent, wie wir daran arbeiten.
Die Gasspeicher sind ja auch privat und trotzdem gibt es die Mitteilungen über die Füllstände. Und genauso gibt es auch ein öffentliches Interesse daran, zu wissen, diese zusätzlichen Lieferungen, der Minister ist ja als Minister dahin gefahren. Was ist denn da jetzt rausgekommen? Womit können wir im Winter rechnen? Das finde ich jetzt schon eine zentrale öffentliche und damit politische Frage.
Herr Löschel, bevor ich den nächsten Hörer in die Sendung hole, sind Sie dabei, Herrn Jung, dass da mehr Transparenz von der Bundesregierung oder dass die Bundesregierung das transparenter machen können? Oder sehen Sie es auch so wie Frau Nestle, das ist letztendlich Sachen der Wirtschaft, da hat das Wirtschaftsministerium gar keinen Einfluss drauf?
Ja, es gilt, glaube ich, schon, dass beides etwas richtig ist, ne? Denn die Dinge sind häufig tatsächlich nicht so transparent, wie wir das gerne möchten. Deswegen wäre das gut, etwas besser zu verstehen, wie auch hier Zeitlinien und wie auch die Erwartungen sind eigentlich der einzelnen Akteure im Markt. Das ist ein Teil, aber natürlich im Endeffekt werden Verträge von Unternehmen geschlossen. Und bei Gas ist es eben so, dass ich eigentlich eine neue Exploration nur dann mache, wenn ich auch so ein Gasfeld über möglichst 40 Jahre dann auch nutzen kann. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu den Zielsetzungen, die wir langfristig haben. Und deswegen müssen wir eben da drauf achten, nicht so arg über die Infrastruktur, das sehe ich nicht so das Problem, aber wir müssen darauf achten, dass wir jetzt keine Langfristverträge bekommen, die dann Fakten schaffen. Und das gilt natürlich dann auf unternehmerischer Seite. Unternehmen werden sehr zurückhaltend sein, solche Langfristverträge zu schaffen, weil Sie ja sehen, das steht im Widerspruch zu den politischen Rahmensetzungen. Ja. Also da gilt es, irgendwo den gordischen Knoten zu durchschlagen.
Aber genau das ist ja das, was man zumindest aus Katar hört, dass sie genau das wollen. Langfristige Verträge, genau. Und jetzt nicht einfach der Lückenbüßer sein.
Ja, sie müssen wie gesagt, das war normal, wenn diese Gasexplorationen, die brauchen lange, und wenn aber so ein Gas erschlossen wird, dann braucht man auch eine langfristige Absicherung. Und sonst macht man normal den Vertrag nicht. Und unsere Situation ist genau andersherum. Wir wollen keine Langfristverträge eingehen, unsere Unternehmen, weil sie wissen, das Gas hat keinen langfristigen Horizont und da braucht man eine gewisse Vermittlung.
So, Zeit für unseren nächsten Hörer. Herr Borchert aus Hamburg ist in der Leitung. Hallo, Herr Borchert.
Ja, nicht aus Hamburg, sondern aus Börnsen und das ist Schleswig-Holstein.
Okay, wichtiger Unterschied, sagt der Schleswig-Holsteiner am Mikrofon.
Ja. Folgendes, ein, zwei Sachen von mir. Also in Richtung Frau Fahini möchte ich mal sagen, sie kann in ihrem Zuständigkeitsbereich etwas viel, viel Wirksameres endlich mal umsetzen, nämlich die nächsten 5 Jahre schließen die Gewerkschaften nur noch Lohnverträge, Tarifabschlüsse ab auf der Basis von Sockelbeträgen. Also die weg mit den Prozenten, wieder hin auch mal zu Sockelbeträgen. Dann würde von ihnen selbst beklagte soziale Schere, die ja immer weiter auseinandergeht, die würde dann nämlich auch endlich mal wieder ein klein wenig zusammenkommen. Das ist etwas in der Verantwortung der Gewerkschaften. Mhm. Und gleichermaßen auch der Staat, Bund und Länder und Gemeinden. Also ich bin zum Beispiel Ruhestandsbeamter, ja. Da ist genau das gleiche Prinzip. Auch da könnte man Sockelbeträge einführen. Entsprechend würde sich das auch auf Pensionen und auch spiegelbildlich letzten Endes auch auf Renten auswirken. Das wäre ein ganz konkreter Vorschlag. Weil mir geht es nicht um diese langfristigen Lösungen, sondern wie bezahle ich nächstes Jahr meine Rechnungen. Das ist das, was mich drückt. Ja, ich habe jetzt schon meine Abschläge um roundabout 70 Euro pro Monat erhöht. Das ist schon viel Geld für mich. Ja, und dann kommt für mich auch noch irgendwie dazu, dass es für mich überhaupt keinen Sinn macht. Ich gehöre nicht zu den großen Stromverbrauchern. Ich zahle aber prozentual mehr als die, die mehr Strom verbrauchen. Und ich bin hier bei mir jetzt in der Situation, dass das hier Blockheizkraftwerke sind. Ich habe den örtlichen Energieversorger. Ich habe aber keine Fernwärme, sondern nur Strom. Der ist um 33% gestiegen jetzt mal eben. Das sind 20 Euro pro Monat. Das ist viel Geld für mich, ja. Mhm. So. Und dass da nicht mal irgendwo gesagt wird, okay, also bis zu einem gewissen Satz, was weiß ich, 1000 Kilowatt, 1200 Kilowatt im Jahr, gibt es einen super günstigen Tarif und das, was da drüber geht, das wird entsprechend teurer bezahlt. Das sind ganz einfache Möglichkeiten.
Das ist ja im Prinzip ein ganz ähnlicher Vorschlag, wie ihn Jasmin Fahimi gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
Geht in etwa in dieselbe Richtung. Denn was ich immer noch nicht verstehe, ist auch eine Spezialität. Hier gibt es aber auch sicherlich anderswo in Deutschland. Es wird seit 15 Jahren davon geredet, dass wir Wasseruhren bekommen. Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, Warmwasser zu sparen. Ich habe da keinen so großen Verbrauch. Ich habe eine Nachbarwohnung, wo ständig 11 Leute anwesend sind. Es wird über Quadratmeter abgerechnet. Die zahlen das 1,5-fache von mir aber mit 11 Leuten, die täglich da sind. Also ich gönne ihnen das. Ich will jetzt nicht gegen meine Nachbarn reden.
Ja.
Aber ich finde, diese Aufteilung, diese Art von Solidarität, die geht zu meinen Lasten. Und das ist für mich überhaupt kein Anreiz, morgens auf mein warmes Bett zu verzichten. Ich habe da überhaupt nichts von. Wenn ich darauf verzichte, was habe ich davon? Gar nichts.
Herr Borchert, null. Vollkommen verständlich, auch für mich.
Und dann noch eins.
Ein Punkt noch. Na gut.
Also seitdem in Rammstein die große Konferenz war, seitdem ist Deutschland auf Linie mit den Sanktionen gegen Russland. Ich persönlich finde das total kontraproduktiv. Und jetzt zu behaupten, Russland dreht uns das Gas ab, das ist ja nun sprachlich sehr unkorrekt. Wir sanktionieren Russland. Was ich nicht sehr intelligent finde, was ich nicht sehr gut finde.
Den Punkt kennen wir zur Genüge, haben wir letzten Montag drüber diskutiert, aber wir würden gerne darüber diskutieren, wie wir jetzt mit dem Ist-Zustand dealen, der so ist, wie er so ist, dass im Prinzip...
Herr May, dürfte ich nur einen Satz dazu sagen?
Ja,
also im Moment dreht Russland den Gashahn ab, ja, die liefern nicht, wir würden kaufen.
Das ist schon, ja.
Die treiben die Preise hoch, weil die nicht mehr liefern.
Okay. Aber Herr Borchert, wollen Sie dazu was sagen?
Ja, wenn wir nicht die Sanktionen gegen Russland ausgesprochen hätten, dann würde das auch nicht stattfinden. Und wir könnten ersatzweise für Nord Stream 1, wenn die jetzt wirklich gewartet werden muss, könnten wir sofort Nord Stream 2 in Betrieb nehmen für eine Übergangszeit. Also das wäre technisch überhaupt kein Problem.
Dann würde ich aber doch gerne eine Bemerkung machen, auch wenn das letzte Woche das Thema gewesen ist, was ja schon eine Grundsatzfrage ist. Es ist doch unbestreitbar ein moralisches Dilemma, dass wir in diesem schlimmen Krieg Putins, der erbarmungslos gegen die Zivilbevölkerung geführt wird, die Ukraine unterstützen, so weit gegangen sind, dass wir Waffenlieferungen machen, dass wir jetzt auch weitreichende Waffen liefern und gleichzeitig nach wie vor viele Millionen Euro aus Deutschland für Energie nach Russland fließen. Deshalb will ich auch als Opposition sagen, dass wir in diesem Punkt die Regierung unterstützen, dass Sanktionen gegen Russland gemacht wurden, dass die auch Energie betreffen. Das hat man bei Kohle frühzeitig gemacht. Das ist bei Öl auf dem Weg. Und bei Gas hat man eben gesagt, da ist alles sehr viel schwieriger, auch in der europäischen Diskussion. Und deshalb ist unsere Linie, so schnell wie möglich uns unabhängig zu machen, die sollte konsequent gegangen werden. Aber im Grundsatz möchte ich doch mich hier nochmal sehr klar für diese Sanktionen in diesem völkerrechtswidrigen Krieg aussprechen.
Okay, dann lassen wir uns hier einen Punkt machen. Vielen Dank, Herr Borchert, und gehen die anderen Fragen durch, beziehungsweise Einwürfe durch, die Sie gestellt haben. Stichwort Wasseruhr. Frau Nestle, ist das ein valider Punkt, den Herr Borchert da anbringt? Eigentlich bringt ihm das gar nichts, das Wasser spannend. War ja sehr eindrücklich, wie er das geschildert hat. Weil man seinen Wasserverbrauch gar nicht berechnen kann, beziehungsweise abspalten kann von dem Wasserverbrauch seiner Mitmieter.
Naja, es stimmt natürlich schon, in dem Maße, wie Energie und damit auch Warmwasser sehr viel teurer wird, wird es natürlich wichtiger, es exakt abzurechnen. Ja? Ich meine, man hat ganz oft ja diese, man muss sich entscheiden, entweder ist alles ganz bürokratisch oder man ist ein bisschen pauschaler und dafür halt nicht ganz so gerecht. Und dann konnte man in der Vergangenheit vielleicht sagen, naja, ein bisschen pauschaler war okay. Das wird natürlich immer schwieriger mit diesen Preissteigerungen, da bin ich schon bei ihm. Ich sehe ein Problem bei diesem Vorschlag, der jetzt immer wieder kam mit dem, naja, dann mach doch so einen Sockel günstig. Ja? Ich habe da jede Sympathie für, das zu tun. Aber in der Umsetzung funktioniert es aus meiner Sicht nicht, weil der Versorger ja nicht weiß, wie viele Personen in dem Haushalt wohnen. Und man kann ja nicht einen Sockel pro Haushalt machen, egal ob da eine Person wohnt, da sind wir genau bei diesem Wasseruhrthema, oder 11. Ja, und datenschutztechnisch, aber auch organisatorisch sehe ich nicht, wie der Versorger, je nachdem, wie viele Leute da tatsächlich wohnen, andere Sockelbeträge abrechnen kann.
Mhm. Herr Löschel, würden Sie das auch
sagen? Ja, natürlich. Also wir haben das gerade gehört. Der andere Anrufer hat ja gesagt, seine Frau zum Beispiel ist krank. Ne? Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse bei den Einzelnen. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten auch für Einsparungen bei den einzelnen Haushalten. Also die Vorstellung, dass jetzt jemand festlegt, wie hoch jetzt der erlaubte Verbrauch hier ist, der dann auch günstig bedient wird, also das halte ich für ganz, ganz kritisch. Wie gesagt, besser wäre es, die zu unterstützen, die tatsächlich Probleme haben mit pauschalen Zahlungen und dann ansonsten hier nicht an den Preisen herumzudoktern, weil es eben, das wird nicht umsetzbar sein. Und die Kosten, die bleiben natürlich im System. Also das heißt, all das, was man an günstigen Preisen bis zu diesen Schwellen dann macht, das muss ja irgendwo anders dann reingeholt werden. Das heißt, im Endeffekt ist das Augenwischerei und man sollte dann lieber direkt die Menschen unterstützen, die sich eben nicht leisten können. Und man sollte ganz massiv, das fand ich schon richtig, daran arbeiten, dass wir mehr Transparenz bekommen. Ich habe das ganz am Anfang gesagt mit den Smart Metern, also hier mit dem Stromverbrauchsmessen. Das gilt natürlich für alle Bereiche. Wir sind da doch recht stark im Blindflug unterwegs und das bedeutet, die Anreize, ja, wie sollen die durchschlagen, wenn man nicht mal weiß, was ich an Strom, Gas, an Öl verbrauche.
Wessen Versäumnis ist das, dass wir sowas immer noch nicht haben? Durch flächendeckend. Herr Lösche.
Ja gut, wir reden da ganz lange schon drüber und es ist natürlich auch angestoßen worden. Also es gibt ja ein grundsätzliches Bekenntnis zum Smart Meter Rollout, aber die Dinge, die gehen eben viel, viel langsamer voran, technisch, haben hohe technischen Hürden natürlich auch, aber auch unser ganzes Strommarktdesign passt eigentlich nicht zu den Dingen. Das macht jetzt erstmal viel Kosten, ohne so arg viel zu bringen und deswegen hat man das auf die lange Bank geschoben über die letzten Jahre.
2 Minuten haben wir noch. Ich möchte noch eine Mail von Reinhard Decker vorlesen und die Frage an die Politik weitergeben. Er fragt, vor 2 Jahren haben wir einen neuen Gasheizkessel installiert. Mit welchem Stoff wird in Zukunft unsere Heizung versorgt, wenn die Gänsefüßchen Brückentechnologie Gas entfällt? Muss ich den neuen Heizkessel samt Anlage dann auf den Müll schmeißen? Herr Jung, muss er?
Also jetzt kenne ich nicht diesen konkreten Kessel, aber Politik muss auch Planbarkeit und Verlässlichkeit mit sich bringen. Und deshalb heißt Brücke ja nicht, dass auf einen Schlag alles abgestellt wird, dass dort jetzt abgedreht wird, wo Kessel da sind und installiert wurden, sondern das heißt, dass wir ja Weichenstellungen für die Zukunft neu machen müssen. Die Bundesregierung setzt da sehr auf die Wärmepumpe. Wir werden dafür einen offeneren Ansatz. Wir halten auch am Heizen für Holz für einen wichtigen Beitrag, Pellets, und glauben, dass es auch gerade ein Beitrag ist, heimische Energie zu stärken. Also, was die Zukunft angeht, müssen Weichen gestellt werden. Wo investiert wurde, braucht es Verlässlichkeit und insgesamt eben die Signale, dass dort, wo es möglich ist, umgestiegen wird, dass Fernwärmenetze umgestellt werden, dass kommunale Wärmenetze unterstützt werden. Da ist ein Förderprogramm derzeit auf Eis, liegt an der Genehmigung der EU. Also da muss in die Zukunft gerichtet investiert werden, aber schon Verlässlichkeit für die, die was gemacht haben.
Und gleich ist schon wieder 11. Wir laufen auf die Nachrichten zu. Eine halbe Stunde haben wir noch. Und viele Hörer fragen schon, wann redet ihr endlich über Atomstrom? Ich verspreche, machen wir in der letzten halben Stunde von Kontrovers, kalt duschen gegen Putin. Wie viel Verzicht kommt auf uns zu? Rufen Sie an 00800 4464 4464 0800 4464 4464. Weiter im Studio Philipp May, willkommen zurück zu unserer letzten halben Stunde Kontrovers, kalt duschen gegen Putin. Wie viel Verzicht kommt auf uns zu? Das ist unser Thema, darüber diskutieren wir schon seit einer Stunde und zwar mit dem energiepolitischen Sprecher der Union im Bundestag, Andreas Jung, der energiepolitischen Sprecherin der Grünen, Ingrid Nestle und dem Energieökonomen Professor Andreas Löschel von der Ruhr-Uni Bochum. Sie können sich auch noch beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns eine Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp unter der Nummer 0173 5690 322 oder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Und genau das hat Herr Kurzer aus Lübeck getan, der jetzt am Telefon ist. Hallo, Herr Kurzer.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich zugeschaltet werden konnte. Und ich wollte sagen, wir müssen ja nicht nur unbedingt kalt duschen, da gibt es noch auch viele andere Möglichkeiten und es geht da eben ums Autowaschen. Ich wohne hier in der Nähe von 2 Autowaschanlagen, eine davon nennt sich Solarwasch und hat Paneele auf dem Dach, aber wird laufend zugeheizt mit Gasbetrieb und die Leute, die diese Waschanlage besuchen, wenn man sich das mal ein bisschen über längere Zeit anguckt, das sind immer die gleichen Kennzeichen, 60-70% kommen 2-3 Mal die Woche mit einem sehr sauberen Auto zum Autowaschen und verplempern da das Gas, natürlich auch ihr Geld. Aber Das ist eine Sache. Und ich finde, wir haben kein Grundrecht auf Autowaschen und genauso wenig gibt es ein Grundrecht auf Fliegen in den Urlaub oder mit dem Kreuzfahrtschiff fahren.
Interessanter Punkt, den Sie ansprechen, Herr Kurzer. Ich gebe das mal direkt weiter und erweitere vielleicht ein bisschen die Frage, dass sie auch politisch interessant wird. Sollte man bestimmte Sachen sanktionieren bzw. rationieren bzw. schlicht und ergreifend auch verbieten, die, naja, so in den Bereich Luxus fallen, aber möglicherweise nicht in die Zeit passen, Ingrid Nessler? Ist auch eine Frage, wie gemalt für die Grünen?
Ja.
Gefährliches das, Glatteis alle, für Sie.
Ja. Genau, das alles, was von uns denken, immer, die wollen immer alles verbieten. Also tatsächlich sehe ich gerade in diesem privaten Bereich, sind, glaube ich, die Anwendungen, wo man wirklich mit Verboten weiterkommt, sehr, sehr gering. Ja, weil wir nicht entscheiden können, für wen was wichtig ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann man überlegen, ob man wirklich Heizpilze im nächsten Winter aufstellen muss. Ja, also aber so, dann hört die Fantasie auch schon langsam auf. Sondern es geht darum, die Menschen zu unterstützen. Ich finde aber sehr, sehr richtig diesen Hinweis, es gibt ganz viele Optionen. Ja? Nur weil jetzt die Republik irgendwie angefangen hat, über Kaltduschen zu diskutieren, heißt es nicht, dass es die wichtigste aller Optionen ist. Sondern wir müssen einen Blick dafür entwickeln, wo die Punkte sind, wo man wirklich viel Strom und Gas sparen kann. Auch Öl, man kann ja auch Öl dann verstromen und wieder Gas rausdrängen. Das hängt alles miteinander zusammen. Und da können wir aber nur unterstützen, beziehungsweise über die Preise sind die Anreize im Prinzip schon ganz schön krass da. Nur dass manche Leute, glaube ich, einfach ihre Rechnungen halt auch noch nicht kennen, wie sie in der Zukunft aussehen werden.
Aber um das mal weiterzugeben, vielleicht an die Opposition, Andreas Jung, könnte es nicht tatsächlich sinnvoll sein, bestimmte Sachen einfach politisch vorzugeben, um wirklich direkt viel Energie einzusparen und um auch nochmal ein extra Zeichen zu setzen?
Ich bin sehr dafür. Ich habe es vorher gesagt, dass wir Anreize geben, zum Beispiel für Heizungsoptimierung. Das ist jetzt, was wirklich ein Beitrag leisten kann. Ansonsten sehe ich die Problematik, dass es ja sehr, sehr kleinteilig werden könnte. Das zeigt dieses Beispiel, wann ist Autowaschen möglich, wie oft darf man, bei was wird ähnlich viel verbraucht. Das ist schwer vorstellbar. Ich will den Punkt aber trotzdem aufgreifen. Wenn bei der Autowaschanlage nicht nur auf dem Dach Photovoltaik drauf wäre oder Solarthermie drauf wäre, sondern auch auf dem Parkplatz so eine Energie genutzt wird, dann müsste möglicherweise nicht mit Gas nachgeholfen werden. Und deshalb möchte ich sehr dafür plädieren, dass wir jetzt bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien einen großen Schwerpunkt drauf setzen, wie wir zusätzliche Flächen nutzen können. Wir haben überall im Land Parkplätze, da könnte man vor Supermärkten, vor Gewerbeimmobilien, bei Autowaschanlagen, die könnte man ohne weiteres mit Photovoltaikanlagen bestücken, findet im Moment nicht statt. Auch da brauchen wir Anreize gezielt im EEG und beim Fliegen in Urlaub bin ich sehr dafür, dass wir genau das unterstützen, was die Europäische Kommission jetzt vorschlägt, dass wir nämlich die CO2-Zertifikate, die bisher zu gutem Teil umsonst waren im Flugverkehr, dass die zu 100% auktioniert werden und CO2-Ausstoß beim Fliegen damit einen realistischen Preis bekommt.
Um jetzt mal ein bisschen Salz in die Oppositionswunde zu streuen, Herr Jung, haben Sie ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn Sie das jetzt fordern, nachdem die Union 16 Jahre an der Macht war und die Energiewende eben nicht so vorangetrieben hat, wie viele sich das gewünscht haben und wie es die Union ja selber eigentlich auch wollte in der Regierung beziehungsweise immer angekündigt hat?
Also bei dem speziellen Punkt, das fordern wir nicht erst seit wir in der Opposition sind, ist ja ein Vorschlag von Ursula von der Leyen im Rahmen ihres Pakets und da haben wir kontinuierlich immer mitgewirkt, die entsprechenden Fortschritte voranzubringen. Das gilt auch im Land. Wir haben viel vorangebracht, aber wahr ist, es hätte vieles schneller gehen können und auch schneller gehen müssen. Das betrifft uns insgesamt. Das ist, würde ich durchaus auch selbstkritisch bei uns sehen. Und das führt uns übrigens zu einem Punkt. Wir haben in der Vergangenheit, wir waren auf einem guten Weg beim Klimaschutz. Und dann kam Wirtschafts- und Finanzkrise und dann kam Euro und Griechenland und dann kam die Flüchtlingsfrage. Und wir haben dann in diesen Krisen nicht mit dem Nachdruck, wie es notwendig gewesen wäre, die Dinge weiterverfolgt. Und daraus muss man jetzt eine Lehre ziehen. Und deshalb sind wir schon auch der Meinung, dass dort, wo mehr CO2 ausgestoßen wird, wenn die Bundesregierung jetzt auf die Option Kohlekraft setzen möchte, dass gleichzeitig die Bundesregierung Pläne vorlegt, wie es eingespart wird, ist ohnehin, das haben wir auf den Weg gebracht, eine Verpflichtung aus dem Klimaschutzgesetz. Und von daher ja, Selbstkritik ja, andererseits auch vieles erreicht. Aber jetzt müssen die Dinge konsequent umgesetzt werden.
Also, Herr Kurzer, vielen Dank für Ihre Frage, für Ihren guten Beitrag. Ich würde das direkt trotzdem jetzt nochmal an Herrn Löschel dahingehend weitergeben, um auch nochmal auf den Sendungstitel zu kommen. Wie viel Verzicht kommt auf uns zu. Wird dieser Verzicht, geht er nur mit Anreize oder können wir auf Verbote verzichten oder reichen Anreize?
Also das Beispiel, das gebracht wurde, zeigt ja, dass diese Anreize tatsächlich noch gar nicht angekommen sind. Also wir sehen das ja, die meisten Unternehmen, die haben sich ja auch gehedged, ne, für ein Jahr. Wir sehen die hohen Preise, die gibt es seit Herbst letzten Jahres. Das heißt, man lebt hier teilweise noch von günstigen Gaspreisen und die werden entsprechend dann eben auch preislich nicht sichtbar. Und das bedeutet, da wird noch einiges kommen, aber der Vorschlag ist immer, das nach vorne zu ziehen, ne? Weil dann eben diese Aktivitäten, die wir jetzt ja auch gerade diskutiert haben, einfach jetzt schon viel, viel teurer wären und man würde sich genau überlegen, ob man wirklich jede Woche sein Auto waschen möchte. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wie kann man auch diese Dinge entdecken, die günstig machbar sind, nicht nur durch die Preise. Und deswegen war ja ein Vorschlag, den ich für sehr sinnvoll halte, dass man zum Beispiel auch Unternehmen dafür belohnt, wenn sie Gas nochmal zusätzlich einsparen, also etwa im Rahmen von Auktionen. Die können dann ja sich intelligente Lösungen für Unternehmen ausdenken. Das könnte zum Beispiel bedeuten, zusätzliches Homeoffice zu machen oder eben hier andere Wege einzuschlagen, Energie einzusparen, und dafür bekommt man jetzt nochmal eine zusätzliche Unterstützung. Also das sind, glaube ich, Dinge, die sind viel besser geeignet, als jetzt kleinteilig solche Verbote sich zu überlegen, die natürlich, wie gesagt, im Einzelfall nie gerecht werden können und die der Sache auch nicht dienlich sein werden. Die Leute werden das nicht unterstützen.
Okay, so, jetzt komme ich zur WhatsApp von Raimund Wallner. Der hat vor einiger Zeit geschrieben, wir sind nun bei Minute 45 in der Kontroverssendung und weder der Moderator noch einer der Disputanten hat das Thema Atomstrom als Option angesprochen. Herr Wallner, jetzt sind wir mittlerweile, ich bin schlecht im Rechnen, ich glaube, es ist Minute ungefähr 65, und jetzt sprechen wir Atomstrom an. Andreas Jung, warum fordern Sie, dass wir die Atomkraftwerke doch noch länger laufen lassen sollen als CDU-CSU-Fraktion jetzt auf einmal?
Also zunächst mal vorneweg, wir haben zwei Grundsatzbeschlüsse, Beendigung der Kohleverstromung und Ausstieg aus der Kernenergie. Und diese Grundsatzentscheidungen bleiben und sie bleiben richtig. Aber genauso richtig ist jetzt in dieser Notsituation, wo die Bundesregierung selbst sagt, da könnten wir ein Riesenproblem haben in diesem Winter, alle Optionen auf den Tisch zu legen und auf nichts zu verzichten, wo eine sichere Erzeugung möglich ist. Die Bundesregierung setzt jetzt allein auf die Kohle. Relativ spät ruft sie diese Frage, wie können wir Gasverstromung drosseln überhaupt auf? Wir thematisieren das seit Wochen. Jetzt aber allein auf die Kohle, die ist aber nicht alternativlos. Erste Alternative, Biogas. Wir könnten, wenn wir den Deckel befristet aufheben, der besagt, es darf nicht mehr Biogas verstromt werden, dann könnten wir dadurch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass CO2-sparend mehr Gasverstromung gedrosselt werden kann, tut die Bundesregierung nicht, obwohl darauf hingewiesen wird, dass die Materialien dafür, also etwa Mais, in den Lagern dafür sind, für diese befristete Möglichkeit, also erste Alternative. Und zweite Alternative, Kernenergie. Auf Basis des Grundsatzbeschlusses Ausstieg wollen wir wirklich in diesem Winter, in dem die Bundesregierung selbst sagt, da könnte es ein Problem geben, mitten in diesem Winter die drei verbleibenden Kernkraftwerke ausstellen? Oder sollte man nicht jetzt die Entscheidung treffen, im Sommer in den Streckbetrieb zu gehen, dadurch die Brennstäbe über diesen Winter zu nutzen und so eine Brücke über diesen Winter zu schaffen?
Ingrid Nestle, energiepolitische Sprecherin der Grünen, was sagen Sie dazu?
Ja, also vielleicht einmal ganz kurz dazu, dass wir irgendwie langsam waren bei diesen Kohlekraftwerken. Also wenn jetzt diese Woche die Gesetze durchgehen, die wir anvisieren, dann haben wir, glaube ich, schon 13 Gesetze gemacht, jetzt seit Beginn dieser Energiekrise. Das heißt, also wir geben alles. Wir schaffen nicht alles gleichzeitig, das stimmt auch. Wir haben sehr, sehr früh diese Atomfrage geprüft. Und wenn ich da vor einer halben Stunde gesagt habe, wir sind nicht wählerisch, dann ist das sehr ernst gemeint. Und wir haben Atom ernsthaft geprüft. Der Streckbetrieb bringt uns nur nichts. Ja, der Streckbetrieb heißt ja, dass wir die Brennelemente, die halt fast leer sind, also fast ausgebrannt sind für den Betrieb im AKW, dann haben die Betreiber, haben die ja extra so gekauft, dass es bis zum Ende der Laufzeit reicht. Die wussten ja, wann die Laufzeit zu Ende ist. Die haben da ja nicht extra Brennstoff gekauft. Streckbetrieb würde bedeuten, jetzt weniger verstromen, also weniger Atomstrom im Sommer und im Herbst. Und dafür könnte man im Januar und Februar noch was haben. Das hilft uns aber nicht, weil wir gar kein Speicherproblem haben. Ja, also jede Kilowattstunde Gas, die wir jetzt nicht verstromen, können wir einfach in den Speicher stecken und haben wir im Winter auch. Wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwie verschieben müssen von jetzt auf Januar. Wir haben das Problem, wir haben insgesamt zu wenig Energie. Und das lösen wir mit dem Streckbetrieb nicht.
Jetzt haben wir einen Hörer an der Leitung, der sich auch zum Thema Atomenergie äußern möchte. Herr Böhme, wenn ich das gerade richtig gehört habe aus der Regie. Sind Sie da?
Ja, guten Tag.
Guten Tag, Herr
Tobias Böhme, genau, aus Schleswig-Holstein, Physiker und es ist eigentlich wieder...
Es ist ja eine sehr schleswig-holsteinische Sendung hier gerade. Ja, entschuldigen Sie bitte.
Genau. Es ist schon wieder lächerlich, dass die CDU und CSU, gerade die CSU, die regenerativen Energien völlig verbaselt hat und keine Stromleitung haben will, jetzt wieder den Atomstrom reinbringen möchte. Es ist wirtschaftlich total unsinnig, weil die Atomkraftwerke auch einfach schon abschalten wollen. Die wollen den Betrieb einfach nicht verlängern. Es müsste eigentlich neue Sicherheitsstandards eingeführt werden, auch beim Streckbetrieb. Dieses Atomausstieggesetz war eigentlich dafür gedacht, okay, ihr müsst die Sicherheitsstandards die nächsten 10 Jahre nicht erneuern, dafür müsst ihr aber abschalten zu der und der Zeit. Und jetzt so zu tun, als ob das jetzt über den Haufen geworfen werde, ist nicht möglich. Die Gesetze müssten verändert werden. Und ich möchte ja nicht wissen, also ich komme auch aus der Anti-Atom-Bewegung, wer sich das gerade antun möchte, da so eine Bewegung vor seiner Haustür zu haben.
Herr Böhme,
danke sehr.
Gerne. Und das würde ich jetzt einfach direkt mal weitergeben an den Experten in dieser Runde, Professor Andreas Löschel, Energieökonom. Macht eine Laufzeitverlängerung für AKWs unter bestimmten Umständen in dieser Notsituation Sinn?
Ich glaube, man sollte das nicht ausschließen, aber es wurde ja auch ausführlich geprüft, ist das machbar von der Perspektive der Sicherheitsstandards, von der Frage der Brennelemente, von der Personalfrage, und es wurde verworfen, und zwar erstmal von den Betreibern. Also das bedeutet, ich sehe da jetzt keine wirklich reale Option jenseits des Streckbetriebs, und der Streckbetrieb wird uns wahrscheinlich tatsächlich nicht so viel helfen, weil wir ja mehr Strom brauchen. In Summe, da tatsächlich mit Atomkraft viel zu bewegen. Und deswegen scheint mir das eine Diskussion, die auch von der Dimensionierung, wir sprechen ja jetzt über 3 Kraftwerke mit 4 Gigawatt insgesamt, doch sehr, sehr stark überhöht ist.
Jetzt sagt Olaf Scholz, die größten Herausforderungen auch beim Preis, die Folge erst im nächsten Jahr. Für dieses Jahr sagen Experten laut Scholz, dass wir bei den unteren und mittleren Einkommen ungefähr 90% der Preissteigerung durch die vielen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, aufgefangen haben. Das ist der O-Ton des Bundeskanzlers. Sei mal dahingestellt, ob das stimmt. Aber käme dann für die längerfristige Perspektive jetzt im Übergang eine Laufzeitverlängerung von AKWs nicht doch möglicherweise in Frage, auch schon alleine, um einfach nicht so viel Kohle zu verstromen, wie Herr Jung ja ganz richtig gesagt hat? Das kann bei unseren Klimazielen ja wirklich nicht im Interesse von irgendjemandem sein, Herr Löschel.
Ja, also wie gesagt, wenn man das schaffen würde, dann würde man es wahrscheinlich sowieso erst mit einer gewissen Fristigkeit im nächsten Jahr schaffen. Ob man es dann noch braucht, wird man sehen. Aber was auch klar ist, diese Kohlefrage, so schmerzlich sie ist, wird natürlich adressiert über den europäischen Emissionshandel. Also das bedeutet, wenn wir heute mehr Kohle verstromen, dann haben wir einen höheren Bedarf an Zertifikaten, die wir aus dem Emissionshandel herausnehmen, und es bleiben schlicht weniger Zertifikate für die Zukunft übrig. Das heißt, die Möglichkeiten in der Zukunft CO2 auszustoßen für die Stromerzeugung, die wird eben entsprechend reduziert. Also das ist eine gute Nachricht in der mittleren Frist. Also nicht jede Tonne, die hier ausgestoßen wird, die ist wirklich eine Mehrbelastung, sondern die muss danach eben wieder eingespart werden.
Damit wären wir dann direkt bei der Energiewende und bei der Beschleunigung der Energiewende. Das möchte ich in wenigen Minuten mit Ihnen klären. Eine Sache, damit ich es nicht vergesse, die mir noch unter den Nägeln brennt, beziehungsweise jetzt in aller Munde ist, möchte ich vorher noch ansprechen, und zwar das Problem mit dem Gasversorger Uniper. Der droht in die Knie zu gehen, weil Uniper sein Gas bisher aus Russland bezogen hat, was er jetzt nicht mehr kriegt und das jetzt teuer an den sogenannten Spotmärkten kaufen muss. Muss die Bundesregierung eingreifen, indem sie beispielsweise einen Teil der gestiegenen Einkaufskosten von Uniper übernimmt, um dann Kaskadeneffekte über die Stadtwerke bis hinunter, dann auch zu den Endverbrauchern zu vermeiden. Also im Prinzip schon ganz vorne in der Kette eingreifen. Ingrid Nestle von den Grünen, ist das eine gute Idee?
Also definitiv muss die Bundesregierung handeln. Einfach eine Insolvenz wäre keine gute Option, zum einen wegen den Kaskadenwirkungen, aber auch, weil dann die guten, also noch relativ günstigen Einkaufsverträge, die Uniper an anderer Stelle noch hat, ja auch implodieren würden. Da würde man das Problem erstmal größer machen, bevor man es löst. Das bedeutet aber nicht aus meiner Sicht, dass wir jetzt einfach Steuergeld da reinkippen und Steuergeld da verbrennen, sondern wir haben das ganze Wochenende intensiv daran gearbeitet, eben auch noch die gesetzlichen Grundlagen auszuweiten, der Bundesregierung zusätzliche Instrumente in die Hand zu geben.
Was wären das denn für Instrumente?
An der Stelle intelligent handeln zu können. Also es ist eben noch nicht klar, was kommt und das Gesetz ist noch nicht durch. Deswegen scheue ich mich jetzt gerade so ein bisschen, da jetzt schon mit Einzelheiten zu kommen. Aber es geht eben nicht darum, dass wir einfach mit Steuergeld die Schulden bezahlen. Es kann schon sein, also es ist auch noch nicht sicher, wir prüfen verschiedene Optionen. Und die Zahlen von Uniper liegen ja auch erst seit Mittwoch auf dem Tisch. Ja? Und das heißt, die Prüfung ist überhaupt noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch nicht den Überblick. Je nachdem, wie gut es bei Uniper aussieht, schaffen wir es, ohne kurzfristig die Verbraucher mehr zu belasten oder halt auch nicht.
Andreas Jung, haben Sie eine Idee, wie man Uniper helfen kann, ohne Steuergeld? Ohne Steuergeld dafür zu verbrauchen? Können Sie uns da vielleicht oder den Grünen oder der Bundesregierung Tipps geben?
Also zunächst mal haben wir da nicht jede interne Information, dass da ein Problem kommen kann, wusste man lange. Deshalb, Sie hatten vorher mal den Paragraph 24 angesprochen, diesen Preisanpassungsmechanismus. Haben wir die übrigen Regeln im Energiesicherungsgesetz für richtig gehalten, aber wegen diesem Punkt nicht zugestimmt, weil wir gesagt haben, da kann ein Problem kommen. Was ist das Problem? Es müssen zu höheren Preisen Ersatzeinkäufe getätigt werden, um Gas, das aus Russland nicht mehr kommt, und zwar zu eklatant höheren Preisen. Und die Antwort bisher im Gesetz ist, dieses Problem wird nicht gelöst, sondern es wird verschoben an den Verbraucher, an Bürger und Betriebe. Wir haben gesagt, das ist nur ein Verschiebebahnhof. Die Ampelregierung hat dann selber gesagt, die Fraktion, wir fordern die Bundesregierung auf, da eine Antwort zu geben. Die ist bisher nicht gegeben. Jetzt wird an Alternativen gearbeitet, wie wir von Frau Nestle hören. Die werden wir uns anschauen, dass es auch objektiv keine einfache Frage ist. Das will ich einfach mal auch sagen. Und deshalb werden wir da konstruktiv mit der Regierung über Lösungen sprechen, wie wir es sonst in dieser Frage der Energiesicherheit auch gemacht haben. Wir kennen es ja aus der Corona und davor aus der Finanzmarktkrise, dass es auch eine Möglichkeit ist, im Extremfall als Ultima Ratio hier eben temporär als Staat bei einem Unternehmen zu helfen, abzufedern. Und das möchte ich nicht ausschließen.
Herr Löschel, wird die Bundesregierung überhaupt drumherum kommen, Uniper irgendwann rauszukaufen, wie sie das damals in der Finanzkrise, die ja auch schon von Herrn Jung angesprochen wurde, wie das gemacht wurde. Ich wollte jetzt gerade, wie sie das mit Lehman Brothers gemacht, wie es nicht mit Lehman Brothers passiert ist in den USA. Also muss irgendwann die Bundesregierung Geld für Uniper in die Hand nehmen?
Ja, man wird da wahrscheinlich schon reagieren müssen. Wir haben ja gerade gesagt, die Preisanpassung, das wäre eine Möglichkeit, die aber eben sehr, sehr stark und einschneidend ist. Auf der anderen Seite, wenn man das umlegt, dann muss man natürlich auch darauf achten, dass einmal die Kosten nicht aus dem Blick geraten durch irgendeinen Umlagemechanismus, und man verliert natürlich auch wieder einen Teil der ökonomischen Wahrheit, nämlich dass Gas eben augenblicklich so teuer ist im Einkauf und dann eben nicht wahrgenommen wird. Die andere Sache ist, es sicher ein Liquiditätsproblem. Das ist anzugehen. Also Liquidität, kurzfristige Liquidität, die kann man auch tatsächlich unterstützend tatsächlich bereitstellen.
Okay, machen wir hier nochmal einen Strich drunter. 5 Minuten haben wir noch und sprechen über die längerfristige Perspektive. Stichwort Energiewende unabhängig machen von Gas und von natürlich russischem Gas. Wie sehr kann man die Energiewende beschleunigen, Andreas Löschel?
Naja, also ich glaube, da in der langen Frist, glaube ich, da sind die Ideen, die wir jetzt diskutiert haben, alle auf dem Tisch. Energieeffizienz, Erneuerbare, grüner Wasserstoff, das sind natürlich die zentralen Stellfedern, Elektrifizierung. Und da wird natürlich auch viel gemacht. Die Zielsetzungen sind ja massiv verschärft worden. Und die eigentliche Frage wird sein, kann man tatsächlich liefern? Und das wird man sich genau anschauen müssen. Wir haben noch nie so hohe Ausbauten als Ziele gehabt. Wir wollen ja vervierfachen. Und wir wissen, wie große Probleme es auch in der Vergangenheit gab beim Ausbau der Wind an Land, beim Ausbau der PV. Und jetzt wird sich zeigen müssen in den nächsten Jahren, ob man tatsächlich diese Ziele auch umsetzen kann.
Andreas Jung, ein Problem, wo wir gerade Wind an Land angesprochen haben, war ja immer Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg, wo ja mehr oder weniger kein Windrad in den letzten 10 Jahren gebaut worden ist. Kann das so bleiben?
Erstens ist nicht keines gebaut worden, aber es sind zu wenig gebaut worden, obwohl wir einen grünen Ministerpräsidenten haben und obwohl der politische Wille in dieser Regierungskoalition, ich spreche jetzt für Baden-Württemberg, da ist. Sie haben ja erlebt, dass auch in Bayern es da erhebliche Bewegung gibt. Deshalb glaube ich im Übrigen, dass Robert Habeck eine Chance vertut. Die Regierung spricht beim Windkraftausbau von einem Pakt mit den Ländern. Habeck hat eine Reise gemacht durch alle Länder, die ist aber folgenlos geblieben. Warum hat er danach nicht alle zusammengetrommelt, vielleicht sogar die Opposition? Er hat gesagt, das sind die Ziele, die müssen wir erreichen und jetzt müssen wir gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Es ist kein einziger ernsthafter Versuch dafür übernommen worden. Deshalb jetzt auch eine Regel vorgeschlagen worden, die eher ein Durchregieren, Verordnen von oben ist, als das Gemeinschaftswerk, das wir brauchen. Es wäre überall Bereitschaft da. Schauen Sie sich den Koalitionsvertrag in NRW an. Schauen Sie sich die Regierungsarbeit in Baden-Württemberg an, die Bewegung in Bayern und anderen Ländern ohnehin. Ich glaube, da wird eine Chance vertan.
In Bayern auch?
In Bayern gibt es nicht nur die Bereitschaft, es gibt Bewegung, es wird ja immer über die Abstandsregelung geredet worden. Das Beispiel Baden-Württemberg, wo wir die gar nicht zeigen, zeigt, dass es offenkundig nicht die einzige Frage ist. Da gibt es jetzt Lockerungen und entsprechende Initiativen. Ein ganz entscheidender Punkt war aber immer die Artenschutzfrage. Und deshalb ist es richtig, in den Süden zu gucken, aber wir müssen ins ganze Land schauen. Da haben 16 Umweltminister in der Umweltministerkonferenz, da war übrigens nur eine Ministerin der CDU dabei, ist gar keine parteipolitische Sache, die haben über Jahr und Tag daran gearbeitet, Regelungen zur Vereinbarkeit von Windkraft und Artenschutz zu finden, haben es bis dato nicht gemacht. Da gibt es jetzt einen Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Also man muss es insgesamt angehen und es ist eine Frage, die eben vor Ort und in der Umsetzung immer Fragen aufwirft. Und deshalb wäre so ein breites gesellschaftliches Bündnis gut gewesen. Die Ampel wird ihre Mehrheit haben. Aber ich mache es am Beispiel, sind die Stromleitungen angesprochen worden. Da haben wir zugestimmt in der letzten Woche. Da kann jeder vor Ort dann hinstehen und sagen, das haben wir alles gemeinsam beschlossen. So. Ich frage mich, warum ist da noch nicht mal ein Versuch gemacht
worden? Und weil wir nur noch 40 Sekunden haben, gehört das Schlusswort jetzt Frau Nestle von den Grünen. Mhm.
Ja, danke schön. Also ich habe es nicht so wahrgenommen, dass alle Länder signalisiert haben, yo, wir kriegen da im Konsens was hin. Das ist ja auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass dann tatsächlich alle was machen und man da Gesamtregeln findet. Völlig richtig ist, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigen müssen, dass das natürlich in der längeren Frist da das Potenzial riesig ist. Die Frage ist ein bisschen, wie schnell kriegen wir jetzt den Ausbau wirklich beschleunigt, kommt aus dieser Bremsspur wieder raus. Und da versuchen wir die Voraussetzungen zu schaffen, dann müssen alle Regionen auch mitziehen.
Und danke an Ingrid Nestle, Andreas Jung und Professor Andreas Löschel. Kalt duschen gegen Putin, wie viel Verzicht kommt auf uns zu? Danke fürs Zuhören. Philipp May sagt Tschüss.